Herzlich willkommen zu Wartezimmer Vibes, ein Podcast mit Kim Ulz und Julian Fellinger.
Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Gesundheit.
Viel Spaß in dieser Folge.
Hallo Chris.
Hi Kim.
Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön.
Ja, immer wieder gerne.
So, wir haben gerade schon über unser Energielevel gesprochen, haben gesagt, wir sind heute irgendwie auf einem guten Energielevel. Wie geht's dir heute?
Mir geht's heute wirklich ziemlich gut. Also wenn ich das auf einer Skala von 1 bis 10 bemessen würde, würde ich schon sagen 8. Ich glaube, 10 habe ich auch noch nie gesagt, weil irgendwie denkt man immer, geht besser. Das ist ja auch, worum es heute ein bisschen geht, um Optimieren. Ja. Weil eine 10 von 10 sagt niemand.
Was hast du heute schon gemacht?
Ich habe heute Morgen trainiert, weil das eigentlich so ein Standardprogramm ist bei mir. Samstag, Sonntag wird immer morgens trainiert. Und gerade speziell sind wir in der Murph-Vorbereitung. Kennst du den Murph?
Du hast mir davon schon erzählt, glaube ich.
Ich glaube, das ist eines der bekanntesten CrossFit-Workouts. Wir machen das aber nicht, weil wir Crossfitter sind. Wir machen das auch nicht am Independence Day, wie alle Crossfitter das machen, weil wir jetzt keinen militärischen Background haben und auch uns nicht um den Murph an sich geht, sondern das ist so ein bisschen Unternehmenskultur geworden, Kundenevent, Patientenevent und ein bisschen, dass man ein Ziel hat, wofür man trainiert. Und das hat begonnen vor ein paar Jahren durch einen Freund, der gesagt hat, hey, lass uns das immer an meinem Geburtstag oder rund um meinen Geburtstag machen. Leider ist der Geburtstag irgendwie mitten im Juli, das heißt, die Temperaturen sind auch dementsprechend heiß. Und bei dem Murph trägt man jetzt, wenn man auf dem höheren Level ist, trägt man auch eine Gewichtsweste von 10 Kilo dabei. Ne? Man muss eine Meile laufen, 100 Klimmzüge machen, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen, dann nochmal eine Meile laufen. Man kann das natürlich runterskalieren. Leute, die dabei sind, die machen auch mit Bändern, Ring Rows, Liegestütze auf den Knien, an den Ringen und so weiter. Also geht nur darum, dass man dabei ist, ein bisschen Sinn hat zu trainieren. Nebenbei wird man auch durchaus sehr fit dabei, wenn man diese Basics macht. Aber das war heute in der Vorbereitung. Also wir sind, das ganze Laufvolumen hatten wir heute, aufgebrochen in 4 mal 800 Metern und dann so eine absteigende Pyramide von Klimmzügen, Liegestützen und Kniebeugen.
Cool, das heißt, das wäre auch was für mich irgendwann.
Definitiv, kann ich empfehlen. Weil es kann theoretisch jeder machen. Ne? Also du musst jetzt nicht mit einer Gewichtsweste rumrennen. Ne? Also würde ich jetzt aus gesundheitlichen Gründen auch durchaus nicht empfehlen.
Obwohl, da hätte ich am wenigsten Angst vor, viel mehr Angst hätte ich vor den Klimmzügen. Aber das trainieren wir ja jetzt.
Genau, das trainieren wir jetzt. Ja, darum geht's auch. Man hat halt viel, sehr, sehr viel Volumen. Ne?
Machst du nicht auch im September einen Triathlon?
Genau.
Wie läuft's mit dem Schwimmen?
Mit dem Schwimmen läuft's. Also gestern hatte ich schon ein Erfolgserlebnis. Also ich habe letztes Jahr angefangen. Wir haben uns im September angemeldet. Ähnliches Konzept jetzt wie mit dem Murph. Also ich versuche so den harten Kern meiner OG-Clients irgendwie einen Sinn im Training zu geben. Und da bleiben auch nicht, die Dropout-Rate ist eh immer 30%, egal was man für eine Veranstaltung macht. Und dann haben wir im letzten Jahr schon damit angefangen. Im Winter war das ein bisschen schleppend, war auch mal 1-2 Monate Trainingspause. Ich bin echt nicht gut im Schwimmen und habe echt eine miese Wasserlage, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube auch, das ist so ein Geschlechterding vielleicht, weil mein Schwerpunkt einfach irgendwie sehr ungünstig verteilt ist. Aber gestern bin ich zum ersten Mal 400 Meter im offenen Wasser mit 4 Pausen da durchgeschwommen. Ja, ohne Kreuz und Quer, weil man schwimmt im offenen Wasser schon mal ein bisschen mehr nach links oder nach rechts, nicht den direkten Weg, weil man keine schwarze Streifen am Boden hat.
Das ist nicht deine Lieblingsdisziplin, ne?
Nee, aber das ist der Hauptgrund, weshalb ich das mache. Das ist aber auch ein Biohack, darum geht es ja heute, irgendwie neue Sachen zu lernen. Plus es gibt auch Sportarten, die, wenn wir uns so die Langlebigkeit angucken, die durchaus besser ranken. Und dazu zählt unter anderem Schlägersportarten und Schwimmen ist aber auch mit dabei.
Schlägersport wahrscheinlich auch, wenn man viel Koordination dabei hat, ne? Und immer, wenn man irgendwas Neues ja lernt, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber das sage ich auch immer meinen PatientInnen, haben wir ja auch neue Nervenbahnen, die sich im Gehirn entwickeln. Und das ist ja auch super gut bei der Schmerzregulation. Ne?
Genau.
Deswegen, wenn zu mir jemand mit chronischen Schmerzen kommt und ich sehe, die haben immer dieselben Bewegungsmuster, dann versuche ich das aufzubrechen. Und bei den Älteren kann das auch mal sein, dass ich einfach empfehle, dass die anfangen zu jonglieren, dass man andere Bewegungsmuster erlernt. Würdest du das so unterstützen, genau, meine Aussage.
Ja, also Schlägersportarten aktivieren das Kleinhirn, somit die Großhirnrinde. Wenn man jetzt natürlich guckt, für Tennis ist das gut untersucht, da haben wir auch das Thema soziale Komponente. Ne? Also man macht Schlägersportarten mit jemandem zusammen oder mit mehreren Leuten zusammen, man ist in einem, ja, Verein. Auch sozioökonomischer Status spielt auch definitiv eine Rolle. Mhm. Aber ja, das Gehirn, wenn man, ist der Hauptansatzpunkt bei Schmerzen. Also da kann man durch kreative Herangehensweisen, Jonglieren, eine Schlägersportart, definitiv Reizverarbeitung unterbrechen, das Nervensystem ein bisschen anregen.
Was ist am Schwimmen so gut? Wofür ist das gut?
Also Schwimmen, erstmal, wenn wir mit dem Kopf unter Wasser sind, macht das was mit uns. Mhm. Ne? Also ist das Plätschern vom Wasser. Wenn du es jetzt zum Beispiel auch noch draußen machst, wie ich jetzt zum Beispiel im See, du hast eine Form von Erdung, also du gibst Elektronen ab, nimmst neutrale auf, also du hast auch irgendwie einen Elektronenaustausch, das gleiche wie wenn man barfuß auf einer Wiese rumläuft oder einen Baum umarmt. Das ist eine Variante und dann natürlich ist es, sofern man eine gute Schwimmtechnik hat, also bei mir ist es definitiv Kraulen die bessere Variante, weil mein Brustschwimmen einfach durch meine Wasserlage extrem biomechanisch ungünstig ist und eher für Verspannung sorgt bei mir, hast du natürlich kaum Gelenkbelastung. Ne? Klar, die Schulter ist dann schon stark belastet, aber durch das Wasser, durch den Auftrieb, hast du wenig Gelenkbelastung, mhm, und kannst es eigentlich super lange machen. Also kannst du irgendwann vielleicht nicht mehr laufen, aber schwimmen, wenn du eine gute Schwimmtechnik hast, kannst du schwimmen. Also guck dir im Schwimmbad an, da sind viele ältere Leute, die ziehen das durch, auch Aquajogging. Also
obwohl ich sagen muss, also ich hatte jetzt meine erste Schwimmstunde, wir haben ja kurz drüber gesprochen, und ich war danach echt fertig, weil das so ein anderes Belastungsmuster war, das fand ich total spannend. Und es hat was Meditatives, jetzt greife ich auch schon ein bisschen vor, was gleich auch noch kommt. Ne? Mhm. Und die Atmung, dass man sich darauf konzentrieren muss, das hat mich am Anfang belastet. Aber wenn ich dann zwischendurch so einen Rhythmus hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das, jetzt ist es gerade irgendwie geil, so, du merkst so, du kommst irgendwie zur Ruhe, dann ist das super meditativ irgendwie.
Du bist im Moment, weil also man muss sich ja auf sehr viele Sachen konzentrieren.
Ja.
Sei es Atmung, was du mit deinen Extremitäten machst und so weiter. Also ich kann da an nichts anderes denken, außer an das Schwimmen.
Ja.
Also man macht auch nichts nebenbei. Also du hast keine Musik nebenbei, du redest mit keinem, vielleicht mal am Ende so ein bisschen. Aber an sich bist du voll im Moment und das hat dann auch was Meditatives, durchaus.
Als ich meine erste Schwimmstunde hatte, war die Nationalmannschaft neben mir auf der Bahn.
Das ist halt der Olympiastützpunkt, wo du trainiert hast. Ne? Da sieht man dann mal, wie es aussehen könnte. Ja. Ne?
Ich hatte direkt auch jemanden, da dachte ich, so, wenn das so ruhig bei mir irgendwann aussieht, das ist so, das war mein Goal, gar nicht so hektisch da irgendwie durchs Wasser, sondern Ruhe reinzubringen. Ne? Ja. Das ist echt geil. Auch wenn ich noch vorgreife, zwei Dinge, die mir jetzt gerade noch zu deinen Aussagen eingefallen sind. Sport zusammen machen finde ich extrem schön. Also ich hätte, du weißt ja, weil du mich trainieren musst, dass ich erst Anfang des Jahres mit Sport angefangen habe. Aber ich finde das so schön, wenn man das teilt, wenn man das zusammen macht. Das finde ich irgendwie viel schöner, als wenn man für sich alleine trainiert.
Evolutionär macht das natürlich auch Sinn. Also wir waren zusammen jagen, haben am Lagerfeuer dann hinterher gesessen. Also das ist auch der beste Tipp, den ich irgendwie geben kann. Das sieht man ja auch in Vereinen, Run-Clubs und so weiter, High Rocks, das sind alles Sachen, wo Menschen zusammenkommen. Klar gibt es auch irgendwelche Lone Ranger, die irgendwie dann für sich im Gym pumpen wollen oder so, aber gerade die meisten Leute, wo es mehr um Gesundheit geht, die sind definitiv in einer Community mit jemandem besser aufgehoben. Mhm. Weil das gibt dem Ganzen auch dann wieder Sinn und macht dann ein bisschen Form von Freude. Also ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass mir Sport ist kein hedonistisches Spaßempfinden bei mir. Mhm. Also heute Morgen, das hat keinen Spaß gemacht. Da. Also bei 170er Herzfrequenz rumlaufen, bei der Hitze kaum Luft zu kriegen, Kumpel im Nacken und dann kommt doch so ein bisschen kameradschaftlicher Wettkampfgeist bei mir rein, das kriege ich nicht ganz raus. Aber das ist ein wohlwollender Wettkampf, also keine Ellenbogenmentalität, aber darüber kriegt man auch Grenzüberschreitungen hin und da geht es ja auch beim Training um Grenzen verschieben, moderat. Und das klappt in der Gemeinschaft besser.
Und auch verschiedene Dinge auszuprobieren, das hast du gerade auch kurz angesprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, also das merke ich bei mir. Es macht total Spaß, die sportlichen Aktivitäten zu variieren. Ich werde jetzt nie die beste Läuferin. Ich werde auch nie irgendwie in irgendwas richtig krassen. Leistungssportler, der muss in seinem Bereich gut sein und der ist damit wahrscheinlich schon aufgewachsen und macht das, seit er denken kann. Aber ich glaube, es ist generell auch gesund, mal zu variieren und andere Sportarten auszuprobieren, oder?
Das ist auch, was ich den meisten Menschen empfehle. Also man kann natürlich immer irgendwie höher, weiter, schneller, aber ich also vertikal optimieren. Aber ich würde eigentlich immer empfehlen, in die Breite, gerade was Bewegungsmuster angeht, in die Breite zu gehen. Also ein möglichst großes Repertoire an unterschiedlichen Bewegungsformen sich aneignen. Manche sind motorisch anspruchsvoller, wie jetzt zum Beispiel Schwimmen, das kriegst du nicht. Da brauchst du auch eine gewisse Adhärenz, ne? Also du brauchst Frustrationstoleranz. Man lernt ja dann schon also viel darüber hinaus. Das ist das Schöne am Training eigentlich. Klar kommt dann am Ende irgendwie eine Wettkampfzeit bei rum, dann kann man die verbessern. Aber die Person, die man wird währenddessen, das ist eigentlich das Spannende. Und je bewegungskompetenter man ist, über größeres Bewegungsrepertoire man verfügt, desto mehr hat man auch in Form von Langlebigkeit davon.
Ja. Wir wollen heute, um zum Thema zu kommen, was ja alles jetzt schon mit reinspielt, was wir besprochen haben, über Biohacking sprechen, was auch mit Langlebigkeit einhergeht. Mhm. Wenn wir uns aufs Biohacking konzentrieren und das auch anwenden, kannst du einmal den Begriff ein bisschen erläutern?
Ja, also Biohacking ist jetzt so ein Buzzword. Vieles ist auch, muss man ehrlich gesagt sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Es entstehen Märkte daraus, aber im Grunde geht es darum, Physiologie anzuwenden, technische Errungenschaften wie Wearable-Daten, medizinischer Fortschritt und so weiter hilft uns, Dinge besser zu quantifizieren, zu objektifizieren und zu messen. Und dann haben wir Handhabbarkeit. Mhm. Und dann geht es auch um Eigenverantwortung. Das ist das, wie ich das hauptsächlich nutze, weil viele Menschen kommen zu mir in die Praxis, schlafen schlecht, haben Schmerzen, haben diverse Probleme und wir müssen Sachen sichtbar machen. Also unser Körper teilt uns nicht so vieles immer mit, nur so ein bisschen gefühlsmäßig. Aber wir haben wenig Daten. Aber wenn wir Daten haben, dann können wir messen, dann können wir handeln und dann können wir nochmal messen und gucken, ob das was bringt. Und dann haben wir jetzt auch zunehmend einen großen Body of Evidence, der uns sagt, okay, das lohnt wirklich, sich da mal mit zu beschäftigen, weil das bringt wirklich was. Das sind die Stellschrauben, ja, die meinen individuellen Körper besser machen.
Ja, also drei wichtige Dinge oder beziehungsweise zwei, dass es geht immer um das Individuum, ne? Mhm. Ich gucke mich an. Nee, doch drei, weil die Selbstwirksamkeit des Patienten, der Patientin, ganz, ganz wichtig. Wir können was an die Hand geben, aber umsetzen muss man das selber. Ja. Und einfach auch die Evidenz, ne, dass du wirklich sagst, okay, wenn ich was empfehle, du hast schon gesagt im Vorfeld, es gibt auch ein paar Sachen, da fehlt die Evidenz, aber die sind trotzdem ganz cool, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber die Evidenz ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir, auch wenn wir was empfehlen, das, was wir für uns selber machen, kann ja auch mal nicht evidenzbasiert sein, aber das, was wir weitergeben, das sollte schon gut untersucht sein. Und Physiologie anwenden, das ist ja Musik in meinen Ohren, ne? Das ist ja wirklich schön. Und auch wirklich Prävention betreiben, weil Biohacking hat einen Sinn. Wir werden gesünder älter.
Genau, das ist halt, wir haben ja Parallelen zum Longevity-Trend, ne? Wir haben aber auch so pervertierte Formen, muss man wirklich sagen, wie Looks-Maxing jetzt. Also jetzt ist der Beauty-Trend auch bei Männern angekommen, die auch biohacken quasi, aber halt aus anderen Gründen.
Ne? Aber das finde ich schön, weil ich erlebe das immer noch in der Praxis, dass die Gesundheitsvorsorge oder auch Fürsorge der Männer häufig extrinsisch passiert, nämlich durch die Ehefrau. Und Männer werden ja nachweislich älter, wenn sie in einer Beziehung sind. Mhm. Und ich freue mich, dass Männer auf die Idee kommen, sich auch selbst darum zu kümmern. Das heißt nicht, dass ihr alles Chaoten seid, aber es ist schon so, dass wir Frauen viel früher damit angefangen haben, was vielleicht auch durch die Rollenverteilung in der Vergangenheit passiert ist, uns um uns selber zu kümmern. Ne? Deswegen glaube ich, werden wir auch immer noch älter. Genetik spielt natürlich auch eine Rolle, aber wir achten schon mehr auf Biohacking, Longevity. Das ist bei uns schon viel mehr umgesetzt worden, glaube ich.
Ja.
Und kannst du mir nochmal, also Biohacking habe ich verstanden, Begriff verstanden, was gehört so dazu, was sind so die Bausteine, was kann ich mir darunter vorstellen, was bringt mich eigentlich weiter?
Ja. Also man muss schon sagen, dass 90% der wichtigsten Hebel jetzt noch, da können wir vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausblick schaffen, wo die Medizin sich hinentwickelt, sind einfach kostenlos. Ja? Also wir haben Lebensbereiche wie Schlaf, eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Ja? Das ist natürlich, sind alles fließende Übergänge. Wir haben den Bereich Bewegung, Training. Dann haben wir den Bereich Ernährung. Dann Stressmanagement, richtige Ernährung, Schlaf und Bewegung ist auch eine Form von Stressmanagement, mhm. aber da meine ich dann eher so psychosoziale Themen, ne? Also das Nervensystem auszugleichen. Und dann haben wir den Bereich Gemeinschaft, also soziale Elemente. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Dann kann man im Bereich Ernährung natürlich über Supplemente reden. Dann kann man im Bereich Training darüber reden, welche konditionellen Faktoren wie Kraft, Sauerstoffaufnahme, also VO2 Max und so weiter, wie wichtig das ist, Beweglichkeit. Das sind dann so Feinheiten, an denen man schrauben kann. Und natürlich Gadgets. Das ist das, womit Geld generiert wird. Da hat die Industrie ein Interesse dran und dadurch wird das natürlich auch gepusht.
Du hast aber auch ein bisschen für einige Dinge Geld ausgegeben, ne, um auch zu tracken.
Ja.
Was machst du so über den Tag? Also was trackst du?
Ja, also ich nutze auch diverse Wearables. Ja, allen voran einfach eine Smartwatch. Die nutze ich eigentlich viel mehr also im Training, um meine Herzfrequenz zu kontrollieren. Jetzt beim Schwimmen, um irgendwie meinen Pace beim Laufen zu messen und so weiter. Schon eher so für Performance-Sachen. Nimmt mir halt auch so ein bisschen was ab. Siri ist noch nicht ganz so intelligent, aber ich kann halt irgendwie Sachen mal ausspeichern in Erinnerungsfunktion. Ne? Also das ist, wie ich es nutze. Dann nutze ich einen Ring, um hauptsächlich meinen Schlaf zu optimieren. Das ist natürlich, du hast überall irgendwie eine Mitgliedschaft dabei und dann werden die Daten analysiert und das braucht alles ein paar Monate, bis du bis das Gadget dich kennengelernt hat und weiß, wann ist deine, was für ein Chronotyp bist du, wie ist deine HRV, also die Herzratenvariabilität, sprich, wie reagierst du auf Stress, wann ist dein Tiefstpuls in der Nacht, wie ist deine Temperatur und diese ganzen Daten, die werden dann in Kontext gesetzt und dann kriegst du halt Tagesformbewertung, Schlafbewertung, Stressbewertung, dein kardiovaskuläres Alter, dein Gefäßalter und so weiter und dann kriegst du natürlich Auswertung und dann siehst du halt Tendenzen über einen Zeitraum. Ich trage den jetzt fast 2 Jahre und wenn du dann durchscrollst, kriegst du immer so einen Quartalsbericht, was eigentlich ganz nett ist, um zu gucken, also mehr für so Verlaufsdaten.
Klingt nach super viel Stress, aber du hast mir im Voraus schon gesagt, so viel Stress ist es nicht, weil dir das gut tut, dich stresst das nicht.
Nee, also ich habe ein bisschen Spaß auch daran, irgendwie mich zu vermessen und irgendwie Daten zu sammeln. Also bei mir sorgt das eher für Freude. Wir haben auch darüber geredet, ne, dass wenn Menschen objektiv schlecht geschlafen haben, man denen aber sagt, dass sie gut geschlafen haben, die ihnen kognitiven Tests besser abschneiden und umgekehrt dann eben andersrum. Ja, also wir müssen mit den Daten schon vorsichtig sein, wie sie kommuniziert werden. Ich habe jetzt einen Background in der Gesundheitsbranche und habe mich viel damit beschäftigt. Also ich kann das sicherlich besser deuten als jemand, der jetzt gerade anfängt.
Ja, ich hatte auch mal eine Patientin, der habe ich davon abgeraten, ihren Schlaf zu tracken, weil die subjektiv extrem schlecht geschlafen hat und ihre Uhr hat ihr das auch noch gespiegelt. Und die Frage ist auch immer, wie interpretiere ich, was ich da sehe? Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil die spucken mir ja erstmal was aus, aber ich muss das ja analysieren können, denn die Analyse dieser Tools ist ja nicht immer auch korrekt, ne?
Genau, also auch das, es gibt so viele Messsphären. Wenn man das mit einer Polysomnographie vergleicht, ne, sagen jetzt bestimmte Hersteller, ja, das trifft 97% zu. Ja. Je nachdem, was für einen Tracker man hat, ist es unterschiedlich. Und die Technologie, die ist günstig. Also das, was man braucht, ist einfach ein Konzern, der sehr viele Daten hat. Und der nutzt ja deine Daten für Studien. Und deswegen, je besser der Algorithmus und die Datenbank ist, desto besser sind deine Daten. Und dafür zahlen wir dann letzten Endes auch noch Geld. Ja, aber es ist eine Möglichkeit, einfach sein Körpergefühl etwas zu ergänzen. Und wenn du einen recht sensiblen Tracker hast, dann kannst du auch gucken, ob Interventionen was bringen. Weil sonst kannst du nur sagen, hat subjektiv, habe ich jetzt heute ein besseres Energielevel, aber das kann auch alles eine Form von Placebo sein. So. Also wenn du Daten hast wie, ich habe besser geschlafen, ich habe mehr REM-Schlaf, ich habe mehr Non-REM-Schlaf, mein Tiefschlaf ist raufgegangen, weil ich eben heißes Bad genommen habe. Und wir wissen, wenn wir ein heißes Bad nehmen, dann haben wir 2% mehr REM-Schlaf. Und 2% mehr REM-Schlaf ist viel. Auch 1% mehr Tiefschlaf pro Nacht, pro Woche, pro Tag zum Beispiel, ganz anderes Leben. Also wir haben schon kleine Stellschrauben, die wirklich echt viel in Gang setzen. Und wenn ich das messen kann, hey ja, dann verändert das die Wahrscheinlichkeit, dass ich bestimmte Verhaltensweisen mache. Und deswegen bin ich pro Tracker.
Ja, an welchen Hype ich gerade denke, ist auch das Tracken des Blutzuckers. Und ich, also was ich dazu sagen möchte, ist, das ist bitte kein Diagnostiktool, um einen Diabetes zu diagnostizieren oder auszuschließen. Das ist ganz wichtig. Aber zu verstehen, welche Variablen ich beeinflussen oder ändern kann, um meinen Blutzuckerspiegel zu optimieren, zu verbessern. Es geht ja nicht nur darum, sich selbst zu optimieren und perfekt zu sein, sondern vielleicht einfach sich ein bisschen wohler zu fühlen, fitter zu fühlen, bessere Energielevel zu haben. Dafür ist es ja wirklich toll. Ne? Das ist im Moment ja sehr, sehr innen durch die Medien
abgehypt. Ich habe auch mal 2 Wochen eingetragen und ich würde schon wirklich sagen, 2 Wochen reicht aus.
Ja.
Wenn man immer das Gleiche isst, okay, aber wenn man so ein bisschen, man kann damit auch spielen, um mal zu sehen, boah, wenn ich Weiß und Reis gegessen habe, wenn ich Fett und Eiweiß dabei habe, verändert das was.
Ja.
Die Reihenfolge, wie ich Kohlenhydrate, Eiweiße bei einer Mahlzeit zu mir nehme, verändert meine Blutzuckerspikes. Ja. Oder auch, ich kann auch was essen, was gar keine Kohlenhydrate hat und ich kann trotzdem, also Stärke oder so, ich kann trotzdem Blutzuckerspike haben, weil ich auf irgendetwas reagiere in Form von einer Lebensmittelintoleranz und mein Cortisol geht drauf und deswegen habe ich dann plötzlich einen Blutzuckerspike.
Ja.
Also man kann damit echt viel machen und 2 Wochen reichen aus, wenn man ein bisschen rumspielt, um zu gucken, was ich esse, weil der Körper macht es ja von alleine, unsere Bauchspeicheldrüse, die reguliert das. Aber wenn ich mal weiß, boah, Blutzucker bei 200, was habe ich denn da gegessen, sollte ich vielleicht nicht machen.
Ja.
Dann lasse ich das weg. Und wenn ich es dann nicht weglasse, dann muss ich jedenfalls mit den Konsequenzen leben. Also es verlagert natürlich das Bewusstsein, die Verantwortung etwas mehr zu dem Patienten, Konsumenten, Klienten, wie auch immer.
Mhm.
Was ich persönlich aber befürworte.
Ja, einfach eine Eigenverantwortung zu haben. Und wir haben ja im Vorfeld auch schon gesagt, der da Bock drauf hat, ja, zu schauen, was kann ich für mich selber noch machen, wo sind vielleicht noch ein paar Stellschrauben, die ich drehen kann und sich selber ein bisschen beobachtet, der wird damit einen guten Effekt haben. Aber die Menschen, die Ausreden finden, denen bringt es nichts, wenn ich mich nicht gesund ernähre, nicht Lust habe, mich zu bewegen, bringt mir auch jedes Tool von Tracking überhaupt nichts.
Genau.
Ne?
Das ist das Problem. Es ist ein Rich-Get-Rich, Poor-Get-Poorer-Effekt. Es ist halt eine positive oder eine negative Feedback-Schleife. Also wenn du halt merkst, boah geil, ich mach was gut und dann machst du noch mehr gut. Aber wenn du die ganze Zeit nur gemeldet bekommst und das machst du nicht gut, dann klar kannst du sagen, den Switch machen. Ich versuche jetzt was zu ändern. Aber die Wahrscheinlichkeit bei der Kategorie Mensch ist leider dann, ja, da reden wir nochmal Persönlichkeitsprofile und so weiter, führt da ein bisschen zu weit, aber das ist das, was ich sehe. Aber im Grunde, es verändert die Wahrscheinlichkeit, dass wir was machen. Und man muss natürlich, es kostet auch alles was.
Ja.
Ich kann das alles absetzen, ich bin selbstständig, das passt voll in mein Profil. Ich selber weiß ich auch nicht, ob ich mir alles, was ich mir so gekauft habe, weil das sind schon ein paar tausend Euro, die ich für Sachen ausgegeben habe, weil ich die halt selber nutze oder auch mit Patienten dann nutze. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht selber gekauft, wenn ich es nicht absetzen könnte.
Aber du kannst ausprobieren in deinem Job und du kannst dann auch Empfehlungen geben, davon profitieren andere wieder. Ne?
Genau.
Berichte doch mal ein bisschen, wieso, wir enden nachher mit dem Schlaf, aber wieso dein Tag morgens beginnt und was du persönlich, weil wir können nicht über alles im Biohacking-Bereich sprechen, aber du hast schon gesagt, so, ich brauche heute mein Handy, ich habe eine Riesenliste.
Genau.
So.
Ja.
Was du so über den Tag trackst und was so über den Tag hinweg für dich Biohacking bedeutet, wenn du morgens aufstehst?
Ja, also grundsätzlich die meisten Sachen, wir reden über Verhaltensweisen, über einen Habitus, über eine Gewohnheit. Manche Sachen sind ein bisschen komplizierter als Gewohnheit zu etablieren. Manche brauchen ein bisschen mehr Zeit, manche ein bisschen weniger. Manche irgendwie ein Fett auszutauschen in der Ernährung ist jetzt nicht so groß, wie jetzt irgendwie komplette Lebensmittel umzustellen. Also aber das meiste ist nichts wert, wenn man es nicht täglich, auf täglicher Basis oder auf wöchentlicher Basis macht.
Mhm.
Ja, also einmal einen Salat essen jetzt, plakativ gesprochen, bringt nichts. Ich muss irgendwie regelmäßig dann Salate essen. Mit Salat mache ich jetzt nicht nur Blattsalat. Aber wie gesagt, ich habe mein Handy hier, weil auch manche Sachen so ein bisschen tageszeitabhängig sind, wann man sie nutzt. Also fangen wir vielleicht mal, also ich habe so ein paar generelle Sachen, aber ein paar Sachen, die mache ich dann morgens. Die sind so in meinen Ablauf einfach integriert, da muss ich nicht großartig nachdenken, ist wie so ein Algorithmus. Also ich stehe auf mit einem Lichtwecker.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
Ja, hatte ich mal Und das hat mich dann irgendwie ganz nervös gemacht nach einer Zeit.
Echt?
Und ich mache es jetzt so, dass ich auf die schon ein bisschen Tageszeit adaptiert dann einfach ein bisschen Licht reinlasse und merke, ob es hell wird oder nicht. Okay. Aber an sich ist es gerade im Winter ganz
also
cool.
Also im Sommer klappt das ja auch, ne? Dann wird es fast schon zu früh hell, wenn man ein bisschen länger pennen will. Aber genau, sonst mache ich eigentlich ein Licht weg, dann habe ich schon bestimmt 7 Jahre. Ich habe auch kein WLAN-Modell, sondern einfach... Langsam geht meine Weckersonne auf. Plus das Licht ist so ein bisschen rötlich über Lichtspektren, also über ne, Rotlicht, Blaulicht und so weiter. Können wir auch reden. Und ich habe das auch abends dann an als Lichtquelle, wenn ich irgendwie was lese. Also ist aber dann halt kein Blaulicht.
Dann, und Handy gehört nicht ins Bett, ne?
Handy gehört nicht ins Bett. Ja. Also ich lese zwar ab und zu am Tablet was. Ich habe auch ein Kindle, aber ich habe dann immer meine Blaulichtfilterbrille auf. Auch wenn ich weiß, dafür gibt es keine Evidenz, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir das hilft, besser in den Schlaf zu kommen. Also ich schlafe schneller ein oder werde schneller müde, wenn ich das Teil aufhabe. Plus ich schütze meine Augen dann vor Blaulicht abends, wenn ich am, aber das meiste lese ich dann doch schon eher in Form von Papier. Dann gehe ich runter und haere mir so einen Teelöffel Kokosöl in den Mund und mache Öl ziehen, so 5 bis 10 Minuten.
Das ist ja, also das finde ich schön, dass du das machst. Ich bin ja naturheilkundlich immer zu begeistern und das ist ja wirklich extremst gut fürs Immunsystem. Ne? Und die Reinigung der Mundhöhle ist einfach super effektiv, um auch viele Bakterien loszuwerden und einfach das Immunsystem zu stärken. Ne?
Genau. Dann nutze ich, spucke ich das aus nach 5 bis 10 Minuten und nutze einen Kupfer-Zungenschaber. Dann gehe ich so 10 Mal über meine Zunge und reinige meine Zunge. Parallel zum Ölziehen oder danach, meist parallel zum Ölziehen, weil mein Darm eigentlich auch einen Rhythmus hat. Also alles unterliegt ja zirkadianen Rhythmen. Und da ich versuche, eigentlich habe eine ziemlich gute Schlafzeitenkonstanz, was fast wichtiger ist als die Schlafdauer eigentlich. Deswegen läuft alles eigentlich schon so nach gewissen Rhythmen ab. Habe ich einen Squatty Potty. Das ist so ein...
Das hast du vorhin schon gesagt.
Das ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sitze quasi so auf Klo.
Ja.
Ja. Weil der Hüftwinkel was ausmacht, weil die Puborektalschlinge, also der Puborektalmuskel halt sich um den Enddarm windet und ist halt in einer erhöhten Hüftposition relaxiert.
Der Darm entleert sich besser.
Korrekt, genau. Das ist auch ein Gadget, wenn man so will. Dann trinke ich meist derzeit manchmal einfach nur ein Glas Wasser mit etwas Steinsalz. Steinsalz, weil Meersalz Mikroplastik auch verunreinigt sein kann. Und derzeit trinke ich aber H2, also ist auch mein Lieblingssupplement schon mal vorweggegriffen. Ich habe noch ein paar andere, die ich ganz gut finde. Aber molekularer Wasserstoff, also ist ein kleinstes Element. Kann man, also es gibt auch Aufbereiter, aber ich nutze meist so Tabletten und die packe ich dann 500 Milliliter Wasser. Dann gibt es eine chemische Reaktion durch das Wasser entstehen dann halt so und so viel Promille Wasserstoff. Und das trinke ich dann morgens so, haue ich so einen halben Liter weg.
Weil ich bin ja großer Fan von Akazienfaser oder Flohsamen, wäre das für dich auch in Ordnung? Ich hole mir ja meine Ballaststoffe darüber.
Okay, Akazienfasern, also mein Kaffee kommt gleich, das ist auch so eher so ein funktionales Getränk. Aber also Akazienfasern sind auch drin, aber da geht es eher so um antioxidative Prozesse. Man kann auch, wenn man nachmittags mal einen Knick hat oder so, kann man auch mal eine H2 nehmen. Plus, wenn man 500 Milliliter H2, weil es ein Gas für mich dann ist, H2X, dann hast du sowieso noch mal einen kleinen Push, einfach durch 500 Milliliter Wasservolumen. Ja. Genau, das dann, mein Kaffee kommt dann mit... Also ich trinke schwarzen Kaffee, aber Kaffeepulver, kein Espresso. Also die Röstung ist bei mir so eher mild. Und da ist drin Akazienfasern, da ist drin Kokosöl oder MCT-Öl. Unterschiedlich, je nachdem, ob ich zu Hause einen Kaffee trinke oder in der Praxis. Dann ist da drin Butter oder Ghee und etwas Ceylon-Zimt, weiß nicht, wie man ausspricht. Und Kollagenpulver. Mhm. Das verblende ich dann mit so einem kleinen Mixer, so einem Milchaufschäumer, so eine Minute. Und den trinke ich dann. Da freue ich mich auch richtig drauf. Und das ist eher so ein funktionales Getränk für mich. Aber da ist wichtig, ich warte mindestens 75 bis 90 Minuten, bis ich den Kaffee trinke, damit mein Körper selber die Adenosinrezeptoren freigibt. Weil sonst hat man hinter dem Tag dann so einen Hänger, wenn man zu früh Kaffee trinkt. Also wenn man direkt aufsteht und sich einen Kaffee reinzieht, das ist nicht die beste Strategie. Also viel ist auch Timing. Unter der Woche, ich trainiere 4-mal die Woche eigentlich nüchtern. Hat so ein bisschen arbeitstechnisch zu tun, aber auch, weil es einen Effekt hat. Meine Kohlenhydratspeicher sind von abends noch voll, also habe ich damit eigentlich auch kein Problem. Eher so kraftlastiges Training oder so Metabolic Conditioning. Ich versuche jetzt, im Winter ist es natürlich ein bisschen schwieriger, ich versuche so früh wie möglich Tageslicht für ein paar Minuten zu kriegen. Mhm. Und also Morgensonne, auch Training draußen, Morgensonne macht was aus, weil das Lichtspektrum dann wieder ein anderes ist. Mhm. Wirkt auch protektiv, zum Beispiel bei Sonnenbrand. Natürlich creme ich mich dann auch ein, irgendwie wenn der UV-Index extrem hoch ist und ich dann irgendwie jetzt gerade im See schwimme oder so, weil dann verbrenne ich mich auch.
UV-Index kann man übrigens in jeder Wetter-App sehen. Ne? Das finde ich, das sage ich.
Da gucke ich immer. Ja.
Genau, das ist ganz wichtig. Ganz viele wissen das gar nicht. Und dann, wenn der UV-Index ab 4, sollte man definitiv eingecremt sein. Ne?
Genau. Ja. Ja. Manchmal mache ich Atemübungen, sitze auf meinem Yogakissen mit Dinkelspelz drin.
Fein.
Aber das fällt mir doch zunehmend schwer. Ne? Manchmal mache ich eine geführte Atemübung mit AirPods. Das ist schon ein bisschen besser. Ansonsten journal ich. Mhm. Eigentlich habe ich immer Dankbarkeitstagebuch geführt. Also wenn eine Sache noch empfehlen kann, das ist wirklich ein Dankbarkeitstagebuch führen, abends vorm Schlafen gehen und die Dankbarkeit auch wirklich fühlen. Also es ist eins der unglaublichsten Hebel für alles.
Also das habe ich auch schon bei dir gemerkt. Also das ist so ein bisschen auch deine Spiritualität, ja. Ne, dass du einfach sagst, ich möchte dankbar sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element bei dir im Leben. Ne? Du
das
hast
hat
schon
so viel gebracht, Dankbarkeit. Also wie ich auch das empfinden. Wir haben alle gelernt, Danke zu sagen, aber Dankbarkeit ist ein Riesenhebel, also unglaublich. Ne? Aber jetzt, ich nutze eine App, darf ich die nennen?
Also bestimmt.
Stoic nutze ich.
Wir machen ja keine Werbung dafür, du kriegst ja kein Geld von denen.
Nee, also es ist so ein geführtes Tagebuch mit KI, so ein bisschen, also du kannst einfach so Gedankendumping machen, Emotionen abfragen, die track natürlich auch, indem du sagst, wie ist dein Befinden jetzt über den Tag und dann kannst du natürlich auch, kriegst du so ein Stimmungstagebuch und Verlaufsanalysen, wenn du mal ein halbes Jahr was reingeschrieben hast. Ja. Das nutze ich, manchmal schreibe ich dann irgendwas raus, ich diktiere manchmal auch einfach nur da rein, das ist so ein Gefühl wie im Gespräch und hast da so eine Funktion, wo du ein bisschen in die Tiefe gehen kannst, wo du so ein paar offene Fragen gestellt bekommst, die ich dann auch so ein bisschen zum Denken anregen. Ne?
Ich liebe so offene Fragen, das ist total schön, auch diese Spiele, die man manchmal hat, ne? Wo man so ein bisschen tiefgründiger nochmal einiges hinterfragt, das ist total nett.
Und du kannst dann einen KI-Coach wählen, du kannst Platon nehmen, du kannst Sokrates nehmen, du kannst Marie Curie, was auch immer, also die unterschiedlich programmiert sind. Ja, also das ist, kann ich wirklich empfehlen, so Journaling allgemein, aber wenn man mal dauert nicht mehr als 3 Minuten Dankbarkeitstagebuch, 3 Dinge, wofür ich dankbar bin. Das können die belanglosesten Sachen sein.
Und da merkt man aber, dass da gerade die kleinen Dinge häufig dann auch ganz elementar sind, ne?
Ja.
Ich war heute dankbar, bin heute Morgen schon so einen kleinen Volkslauf mitgelaufen, meine erste Medaille, die ich heute geholt habe. Und ich war so dankbar für meine Gesundheit heute.
Ja, es ist ein Privileg, dass wir uns bewegen dürfen eigentlich und es nicht müssen quasi. Ja. Ne? Also das ist ja auch, das ist ja auch so schwer, so Sachen zu integrieren, weil unser Körper eigentlich sagt, lass es sein, spar dir die Kalorien, aber wir haben halt überall Kalorien. Aber eigentlich war es ja immer gebunden an Kalorienaufnahme. Du musstest dich bewegen, um zu essen. Und das Erste, was dann irgendwann entstand, war eigentlich Tanzen. Tanzen ist das erste losgelöste Form von, also eine Aktivität übers Jagen und Sammeln hinaus. Aber du brauchst halt ausreichend Nahrungsenergie, sonst brauchst du nicht mehr Sport nachdenken.
Ja.
Aber deswegen ist es auch für viele so schwer, evolutionär gesehen, so Routinen aufzubauen, weil der Körper eigentlich immer sagt, warum? Wovor rennst du weg, wenn du laufen gehst? Macht doch keinen Sinn.
Ja.
Warum gehst du schwimmen? Warum machst du Triathlon? Auch die in den Blue Zones, die rackern sich nicht so ab wie wir hier alle. Ne, die gehen ein bisschen in den Garten, die haben Gemeinschaft, die wandern viel, haben ihre Schritte, aber die machen keine Klimmzüge und Liegestütze.
Die haben aber eine wichtige Sache, die haben keine industriell hergestellten Lebensmittel.
Noch.
Jetzt mehr und jetzt deswegen werden sie leider auch nicht mehr so alt. Aber die hatten eine Bubble,
Ernährung
die
spielt eine Rolle.
Ja, die ganz genau. Also Ernährung scheint ja mit dem größten Punkt in diesen Blue Zones zu spielen. Ne?
Ja, das ist eigentlich so mein Morgen. Ne? Manchmal fahre ich noch mit dem Fahrrad zur Arbeit morgens. Mhm. Ja, aber im Kern ist das so meine Routine. Hier und da vielleicht nochmal ein anderes Supplement, aber das ist so im Kern das, was ich morgens mache.
Was auch wichtig ist, was ich auch nochmal sagen will, das ist dein Job. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass jeder jetzt anfangen muss, sein ganzes Leben zu tracken. Das ist mit Sicherheit auch bei dir ganz viel Interesse. Man darf das und das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, aber das ist natürlich auch ein ganz großer Teil deiner Identität. Ne? Das genau. ist ganz, ganz wichtig auch nochmal zu betonen. Man muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn man eine Sache davon nicht macht.
Genau. Und also ich merke halt auch, dass, also ich muss ja Leistung bringen. Mhm. Ne? Also ich werde nach Leistung bezahlt. Ich bin auch gerne bereit, Leistung zu bringen. Ich stresst das auch nicht unbedingt. Ne? Also
macht das Spaß.
Mir macht das schon Spaß. Und dann habe ich natürlich so im Kern, ein bisschen davon abgerückt in den letzten Jahren, aber im Kern war das auch die Zielgruppe, die auch Leistung bringen muss, auch Leistung bringen möchte. Also Führungstätigkeiten, Selbstständige und so weiter. Und von meiner Gesundheit, erstmal 9/10 der Gesundheit machen Glück aus im Leben, hat Schopenhauer schon gesagt. Und ich muss performen können. Und dann überlege ich natürlich, was sind die Stellschrauben? Was kann ich machen, damit ich mich besser fühle? Weil ich habe viel Energieaustausch den ganzen Tag. Ich muss immer gut drauf sein und ich will das auch nicht faken, weil ich will authentisch bleiben. Und dann überlege ich natürlich, also ich mache die ganzen Sachen selber, die funktionieren. Und dann versuche ich natürlich sinnloses, also meine für auch Geld verschwenden. Ja, also ich gucke schon, dass ich authentisch bin, dass die Sachen funktionieren. Und dann ist auch dass die Zielgruppe, die ähnliche Leute, die ähnlich viel leisten müssen dann auch als Selbstständiger oder als Führungskraft mit sehr viel Arbeit.
Und du hast ein gutes Gespür dafür, was kann jemand umsetzen? Du gehst jetzt nicht, wenn wir zusammen trainieren, wenn ich dich frage, ey, wie machst du das, was nutzt du da, dann kriege ich eine Antwort. Aber du kommst nicht und sagst, Kim, du musst das und das und das und das machen, sonst ist das hier mit uns aus, sondern du guckst ja sehr individuell, wo man steht.
Genau, man muss immer auf Machbarkeit prüfen, weil Programme gibt es zuhauf. Ja. Die Frage ist halt, warum setzen Leute das nicht um? Welche Barrieren muss ich abbauen? Ist das machbar? Und dann Step by Step. Ich sage, manche Sachen gehen schnell, ein bisschen Zimt in den Kaffee hauen, ist jetzt nicht das Problem, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Ja, aber andere Sachen sind dann doch schon aufwendiger.
Mhm. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt kommen wir, was machst du über den Tag?
Über den Tag, also ab und zu, also ich gucke, dass ich irgendwie auch noch mal ein bisschen Sonne kriege. Mhm. Ich gucke, dass ich trinke gefiltertes Wasser. Mhm. Wir haben in der Praxis so einen externen Filter, der
mechanische Filter. Stehe ich auch drauf, habe ich irgendwie aber nie umgesetzt.
Wir haben, es gibt ja zig Filtergeräte, also aber der filtert mechanisch alles Mögliche raus. Man schmeckt auch echt einen Unterschied, muss ich sagen. Also ich gucke, dass ich hydriert bleibe. Ich haue mir ab und zu mal ein bisschen Salz da rein, gerade wenn ich jetzt viel schwitze oder so, weil ich bin auch jemand, der viel auch Salz ausschwitzt dann einfach. Ne? Mhm. Das siehst du dann schon irgendwie, wenn du so ein Stirnband trägst, das ist weiß danach, dann weißt du, das ist einfach ohne Ende Salz ausgeschwitzt. Ja, konsequent ergibt sich einfach immer fast über 10.000 Schritte am Tag. Also ich gucke schon, dass ich mich viel bewege. Also ich gucke eigentlich schon, dass ich zwischendurch mal sitze, weil ich mich so viel bewege. Weil ich jetzt als Physiotherapeut, ich bin zwar auch mal an der Bank oder so, das ist bei mir recht zeiteffizient. Ich sitze auch mal für eine Anamnese. Aber im Kern mache ich Übungen vor, zeig was, gebe Anweisungen und so weiter, bewege mich so um den Klienten rum. Ja. Hin und wieder mal ein paar Atemübungen, muss aber sagen, dass mein Tag so voll ist, dass für vieles gar keine Zeit bleibt. Ich nutze ab und zu Photobiomodulation, also so ein Nahinfrarot- und Rotlichtgerät, großflächig für den Rücken, macht auch was mit Mitochondrien und Zellstoffwechsel und so weiter. Dann spiele ich ab und zu ein bisschen Tischtennis mit ein paar Kunden, so einfach, mit so einer Mini-Tischtennisplatte, also ist erstmal kleiner spaßiger Einstieg, aber auch da wieder Thema Gehirn. Ab und zu nutze ich fürs Stressmanagement so binaurale Beats. Gibt es einfach bei jedem Streaming-Anbieter so unterschiedliche Playlisten zum Arbeiten oder zum Stressmanagement. Und das macht auch was mit den Gehirnwellen. Und ich versuche dann meist einfach mal so ein bisschen einfach Augen zu machen für ein paar Minuten. Tja, dann habe ich tagsüber irgendwie hier und da nochmal ein paar Supplemente, ein bisschen Vitamin D, Olivenöl mit einem hohen Polyphenolgehalt, ein bisschen wasserlösliche Vitamine C, B, Zink, dann hier und da mal ein paar Aminosäuren, Multivitaminpräparat, also nichts Weltbewegendes eigentlich.
Du bist schon auch pro Supplement, aber du sagst auch, das muss schon durchdacht sein, ne? Ja. Weil jeder andere Supplements benötigt. Und da werden wir ja nochmal vielleicht auch einen Einblick in unser gemeinsames Arzt-Patienten-Gespräch dann geben. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, was brauchst du eigentlich, ne? Was wäre sinnvoll, wo kann man noch was modellieren, um so ein bisschen tiefer dann einzusteigen in Supplements, aber auch in die Risikofaktoren, die man so mit sich trägt. Genau. Das wollen wir im Blut bei dir mal untersuchen.
Ja. Ne? Also ich habe super viel schon ausprobiert, aber ich bin eigentlich bei den Basics gelandet. Irgendwie Magnesium, Zink, Vitamin D 1-2 Mal pro Woche, auch gar nicht hochdosiert. Ja. Akazienfasern, wie gesagt, H2, ein bisschen Kollagen, diverse Öle, Schwarzkümmelöl auch zum Beispiel. Klar, nehme ich irgendwie ein Molkenprotein, einfach neutral, ohne Süßstoff. Und dann den Rest versuche ich eigentlich über richtiges Essen zu mir zu nehmen.
Da haben wir ein paar das finde ich auch super wichtig. Ich hatte jetzt letztens, je mehr Zeit man hat umso mehr Supplements spielen auch manchmal irgendwie eine Rolle, habe ich das Gefühl, und je mehr Geld da ist. Ne? Ich hatte einen Patienten, der hat 50 verschiedene Supplements am Tag substituiert. Da bist du auch nicht so für. Ne? Ich glaube, wir müssen schon auch auf unsere Ernährung achten. Man kann jetzt nicht jedes Supplement schlucken. Ne? Das macht keinen Sinn. Das sind auch Kapseln, die müssen ja auch verstoffwechselt werden. Das sehe ich auch so ein bisschen kritisch. Ja.
Also ich bin ein großer Verfechter von biochemischer Individualität.
Ja.
Und alles einfach reinschmeißen. Für vieles gibt es halt echt nicht viel Evidenz, so ganz marginale Sachen vielleicht. Ne, sagt, da gibt es jetzt einen Riesenmarkt, wo du für 200 Euro im Monat von diversen Herstellern, weil irgendwo da mal das mit Longevity assoziiert ist, so ein Allrounder-Supplement reinziehen. Mhm. Also im Endeffekt hast du nur teuren Urin hinterher. Und ob das wirklich was bringt, kannst du nicht mal messen.
Also. Ich glaube schon, dass es irgendwann eine Rolle spielen wird, aber es fehlt die Evidenz. Ne? Und ich glaube, dass Longevity viel mehr das ist, worüber wir sprechen, als blind Supplement zu nehmen, auch wenn ich einige Supplements sehr unterstütze. Ja.
Ja.
Wie endet dein Tag?
Wie endet mein Tag? Mein Tag endet mit, mit
auf jeden Fall einmal Dankbarkeit.
Genau, ne? Also wir haben mit Zahnseide, also ich nutze Zahnseide, das ist auch eigentlich ab dem 25. Lebensjahr, hat mir ein Freund gesagt, der Zahnarzt ist, entsteht hauptsächlich zwischen den Zahnzwischenräumen Karies. Mhm. Ja, auch da gehe ich jetzt echt mehrfach im Jahr zur Zahnreinigung eigentlich, weil ja, also das.
Das ist immer ein Entzündungsträger, genau. Ne? Also wir haben immer kleine
Entzündungen. Wenn du zurückgeht, dann hast du immer, Entzündungsprozesse. Auch nicht gerade, Dankbarkeitstagebuch oder Journaling, lesen definitiv. Ich habe ein Vagusnervstimulationsgerät, das packe ich mir ans linke Tragus dran, weil anatomisch gesehen erreicht man den da drüber mit einem speziell gepulsten Mikrostrom, so 15 bis 30 Minuten. Und da, mit Gadget gemessen, verändert sich meine HRV nach oben. Also je höher, desto besser. Also das funktioniert wirklich, das nutze ich fast täglich. Zirbenöl. Mhm. Zirbenöl, man gibt auch Kissen mit Zirbenölduft, verbessert auch die Schlafqualität. Jetzt im Sommer nicht, aber im Winter gehe ich auch gerne mal in die Wanne, gehe heiß baden.
Ja, ich liebe Zirbenholz. Ich habe Kopfkissen und Decke mit Merinowolle und Zirbe.
Ja.
Das ist fantastisch.
Genau, das riecht gut und verbessert auch das Schlafen. Man kann natürlich, meine Frau zum Beispiel nutzt Melatonin eigentlich täglich, das passt so zu der. Ich hau mir Ohrstöpsel rein, das ist so eine Angewohnheit von mir. Also auf Licht reagiere ich gar nicht so extrem, aber Geräusche. Und das, als ich noch vor ein paar Jahren alleine gelebt habe, da hatte ich irgendwie so jemanden über mir, der super Krach gemacht hat und da war das genial. Also sonst hätte ich einfach nicht gepennt und eine Nacht nicht schlafen, dann ist mir die ganze Woche hinüber eigentlich.
Same.
Nasenpflaster nutze ich ab und zu, zum besser atmen. Und ich habe ein spezielles Kissen, das ich auch überall mit in den Urlaub nehme. Das rolle ich so zusammen und erstmal, es riecht immer gleich. Und du hast einen Faktor, der Probleme machen könnte, ausgeschlossen, nämlich das Thema Kissen. Also im Hotel oft, es ist kein gutes Kissen da. Und dann bin ich verspannt, tut mir alles weh. Die Matratze, gut, da kannst du dir vielleicht einen Topper holen, auch ein anderes Kissen. Aber das Kissen ist mein steter Begleiter, egal wo ich schlafe. Das kann ich auch sehr empfehlen. Manchmal nutze ich so eine Nadelmatte noch für den Rücken, aber im Kern ist es irgendwie immer eine ähnliche Form von Tagebuch schreiben, lesen, Blutblockerbrille auf, Vagusnervstimulationsgerät auch nicht immer. Und dann gehe ich eigentlich fast immer zwischen 22 und 23 Uhr schlafen. Mhm. Also ziemlich konstant 22 Uhr 35 oder so.
Wann stehst du auf?
Ich stehe auf zwischen 6 und 7 Uhr.
Ja, cool. Ziemlich viel, was man machen kann. Ziemlich guter Einblick. Alles kein Muss, alles ein Kann. Mhm. Und glaube ich auch sehr variabel. Ne? Du hast schon gesagt, manchmal nutze ich das, manchmal nicht. Und ich glaube, man muss das sehr, sehr individuell auf sich runterbrechen. Ne? Das ist das A und O. Auch gucken, wo sind so meine Probleme? Wo habe ich Optimierungsbedarf? Worüber kann ich vielleicht ein bisschen was regulieren?
Ja.
Ja. Sehr cool.
Dann gibt es halt diverse Gadgets noch. Ne? Also neben den ganzen Wearables, die ich genannt habe, habe ich noch eine Waage zu Hause. Mhm. Ist ganz neu auf dem Markt. Jetzt wollte ich eine normale Waage.
Oh, darüber hast du dich letztens schon gefreut. Ja, da warst du ganz stolz, dass du mir das erzählt hast.
Die ist also eine Segmentanalyse, Nerven, Leitfähigkeit, Pulswelle und so weiter. Die setzt das alles so in Kontext. Ist auch ein geprüftes Medizinprodukt. Und auch da geht es jetzt nicht. Es ist kein DEXA-Scan, ja, und es ist auch kein 7.000-Euro-Gerät, was ich mir vielleicht in die Praxis stellen würde, wo Leute dann was ausgedruckt bekommen. Aber du kriegst coole Verlaufsdaten hin. Mhm. Viszeralfettindex. Ne? Klar kannst du auch Bauchumfang messen durch deine Größe teilen. Dann hast du auch einen Viszeralfettindex, der im besten Fall unter 0,5 sein sollte. Sonst sollte man was an seinem Bauchumfang tun. Ne? Und das misst die Waage halt alles und dann siehst du halt so Schwankungen. Also es wird alles erst nach einem halben Jahr hast du erst richtige so Verlaufsdaten. Und dann kannst du halt schon so ein bisschen gucken, kann ich daran schrauben? Wie ist mein Gefäßalter? Wie sind meine Pulswellen? Habe ich einen Sinusrhythmus und so? Ja, braucht man alles nicht, aber macht halt also mir macht Spaß.
Ja.
Dann noch irgendwelche in der Praxis auch, also Lymphdrainage, Sleeves für die Arme und für die Beine, was echt funktioniert, muss ich sagen, wenn du hart trainiert hast und dich da reinpackst, die Beine sind schneller wieder fit. Und wenn cool. Du, über Regeneration auch eben gesprochen, wenn du ein paar Stunden gewinnst in der Regeneration, kannst du häufiger und mehr trainieren,
ja. Wenn
du die Zeit hast. Ja, dann gibt es halt so ein paar Tools, Fußtrainer speziell, wo ich das Fußgewölbe mit trainiere, dann die Gravity Boots, ganz neu, habe ich da letztens, wo ich mich kopfüber dann aufhänge. Mhm. Da gibt es auch ein paar Biohacks, die durchaus gefährlich sein können, das war eins davon.
Das ist nicht so gut gelaufen.
Das ist nicht so gut gelaufen, aber auch da bei mechanischem Rückenschmerz, sich kopfüber aufhängen eine Minute, ist nicht verkehrt. Plus, es regt auch das Nervensystem wieder an, ist nicht verkehrt. Jetzt habe ich so eine Kühldecke zu Hause, weil es einfach so heiß ist. Und ich nutze so Seilchen, so ein Ropeflow-Seil, Kettlebells, Ringe so als Lieblingstrainingstools eigentlich neben meinem Körpergewicht. Ja, mehr Gadgets habe ich eigentlich auch gar nicht.
Cool. Ja, vielen Dank für den Einblick.
Ja. Und jetzt das Thema Laboranalysen, das wäre jetzt das, was mich jetzt persönlich auch nochmal interessieren würde.
Ja. Aber ja, das ist auch so ein bisschen, haben wir schon gesagt, meine Abschlussfrage, ne? Ja. Und meine persönliche Frage. Du hast mich vor 2 Wochen angesprochen, hast gesagt, so kann ich mal zu dir kommen, können wir ein bisschen was an Laboranalysen machen. Es gibt so einen Mini-Hintergrund, du musst nicht ins Detail gehen, aber du hast gesagt, es ist für mich okay, wenn es ein bisschen persönlich wird. Und vielleicht magst du nochmal in 2 Sätzen kurz erzählen, was dich dazu bewogen hat, was ich ja immer schön finde, Prävention zu betreiben, indem wir einmal ins Labor gucken und schauen, wo sind Risikofaktoren da, ne? Ob das Lipo A, HOMA ist. Wir wollten nochmal, wenn du in der Praxis bist, dann nochmal darauf eingehen, was wir eigentlich alles bestimmen. Das haben wir heute jetzt hier nicht platziert, wird nochmal was separat kommen. Ja. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, warum du das machen willst und was du dir davon erhoffst.
Ja, also erstmal, wir haben ja eigentlich 4 Krankheitsbilder, an denen wir sehr wahrscheinlich sterben in der westlichen Welt. Und auf Platz 1 ist es einfach Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ja.
Ne, dann gibt es irgendwelche Folgeschäden von Diabetes, dann irgendwelche neurodegenerativen Sachen und Krebs.
Ja. Ja,
aber Minimum 50% sind einfach Herz-Kreislauf-Sachen. Super gut, eigentlich therapierbar und präventiv auch.
Gerade in der Prävention, ja.
Genau.
Wir sagen es in jeder Folge, Julian und ich kommen immer wieder auf den gleichen Punkt.
Genau, aber man braucht halt ein paar Daten zu messen. Dann kam jetzt hinzu, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte.
Ja.
Auch jetzt letzte Woche schon wieder von einem Kunden, eigentlich schon ein Freund, die Schwester von der Frau, Hinterwandinfarkt.
Ja.
Tot.
Ja.
Ne, auch wieder intensiv, mein Papa auch intensiv, wurde reanimiert. Eine Woche später haben wir ihn dann sterben lassen. War auch alles richtig, aber Hirnschaden, Hirnödem, tot. Ja, hätte der, also war Ü70, hätte der mal eine Herzkatheteruntersuchung machen lassen. Mhm. Und die hätte vielleicht auch gemacht werden sollen, weil ne, er hatte schon so ein paar, gab schon ein paar Anzeichen, plus das Alter. Mhm. Dann, die haben ihm noch einen Stent gesetzt und das Herz war das Letzte, was aufgegeben hat. Aber mhm. das Gehirn war einfach Fratze ja. dann. Und da war in der Peripherie war noch eine kleine Stenose, hätte man dann ambulant machen können. Aber man muss es wissen.
Ja, genau, man muss es wissen. Es gibt so viele schöne Tools mittlerweile auch, wie ein Cardio-CT, dass man einfach erstmal schon, wenn man eine Risikokonstellation mitbringt, genau. auch nicht invasiv schauen kann. Aber dazu muss eine Bereitschaft da sein, das zu machen, weil das ist nicht per se eine Kassenleistung. Ja.
Genau. Und jetzt habe ich auch vorher schon gehört, aber jetzt weiß ich selber, wie einen das treffen kann. Und das wäre alles so gut therapierbar. Und dann gibt es halt genetische Faktoren. Mhm. Ne, meine beiden Großväter, die kenne ich gar nicht. Aber ich weiß, der eine ist auch mit Ende 30 am Herzinfarkt verstorben. Und jetzt möchte ich eigentlich, und mit in diesem ganzen Kontext Biohacking, Longevity wird auch viel mit Angst gespielt. Da ja. gibt es auch ein schönes Zitat von Seneca eigentlich, also wenn man sich zu sehr um sein langes Leben bemüht, dann hat man eigentlich kein gutes Leben.
Ja.
Also wenn man da zu sehr mit Angst dran geht und alles rumoptimiert und Memento Mori eine Uhr hat, die dir sagt, wie viel Lebenszeit du noch hast und so weiter, das stresst dann ja nur. Also das ist definitiv nicht die Essenz von Biohacking, sich irgendwie Sachen diktieren zu lassen, ja, und irgendwie dann gestresst zu sein durch dieses ganze Optimieren. Dann geht es nach hinten los. Also es soll dir eigentlich mehr Lebensqualität geben. Ja, ja? Und ja, deswegen bin ich jetzt auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, das ist auch das, eigentlich für meine Kunden finde ich das ziemlich cool, wenn man einfach Blutparameter hat und die kann man ja dann auch durch Lebensstilinterventionen, Biohacking letzten Endes, angewandte Physiologie dann verbessern. Ne? Wie gut, Lipoprotein A kannst du jetzt, ist halt genetisch, ne? Da kann ja. ich durch Ernährung und Sport dann nicht so viel machen, Apolipoprotein B und so weiter und diverse andere, mal einen kleinen Hormonstatus machen, ne? Entzündungswerte mal aufnehmen, wie geht es meinem Immunsystem? Mhm. All das hätte ich durchaus gerne mal schwarz auf weiß. Dann auch mal die Karotte schalen und zu gucken, sind da irgendwelche Ablagerungen vielleicht schon?
Ja, die Halsschlagader. Ja.
Genau. Und dann hätte ich natürlich auch Anspruch auf ein Cardio-CT, ja. um zu gucken, ist da irgendwas. Ne? Also dann habe ich Handhabe, dann kann ich halt gucken, was kann, und ich mache eigentlich schon viel, ne? Aber ja. sicherlich, wenn ich an irgendwas schrauben könnte, müsste, dann wäre das irgendwie an meinem Arbeitsverhalten.
Ja.
Also als Selbstständiger bist du halt einfach,
Faktor.
Also dann, ja. also wenn du immer die ganze Zeit einen Sympathikotonus hast und kein, und ich versuche ja schon Ausgleich zu machen, aber dann sind deine Gefäße einfach die ganze Zeit angespannt, ne?
Ja.
Und das wäre dann der Hebel. Aber dann hätte ich auch nochmal, was sorgt ja dann auch für Motivation, ist ein Anreiz und ein Antreiber, Verhalten zu verändern. Und
ja.
das finde ich auch grundsätzlich das Schöne am Biohacking eigentlich. Durch und die Messbarkeit kriegst
genau.
du eine Motivation.
Und was ich wichtig finde, um das nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast, keine Angst vor den Ergebnissen. Ja, wenn wir sehen, da gibt es eine genetische Komponente und die können wir erstmal nicht verändern. Das wird noch kommen in der Zukunft. Ne? Im Herbst wird hoffentlich das Lipo-A, die Studie über die Lipo-A-Medikamente ja jetzt kommen. Dann, die werden nicht für jeden zugänglich sein. Ne? Das geht einfach nicht, sondern die mit hohen Risikofaktoren. Dann weiß man aber, wo muss ich immer wieder hingucken. Und das macht dann 10-15% aus, aber man weiß, man muss die anderen 75%, die man beeinflussen kann, nochmal optimieren.
Genau.
Und das ist wichtig. Man braucht keine Angst zu haben. Die Genetik bringt einen jetzt nicht per se um,
genau.
aber die lässt einen vielleicht nochmal aufmerksamer damit umgehen. Ne?
Ja, deswegen, das ist das Problem, also die Kommunikation, das darf auch nicht irgendwie in 5 Minuten passieren,
ja.
weil Fragen kommen dann hinterher vielleicht noch, manche Menschen verstehen das auch nicht so und die Health Literacy in Deutschland ist echt schlecht.
Ja,
also Menschen haben
ganz
echt
schlecht.
Keine Ahnung.
Nur 30% der deutschen Bevölkerung, ne, gab es letztens ja. eine Studie, haben eigentlich eine gute Gesundheitsfürsorge und wissen, woraus ankommt. Das ist traurig.
Ja.
Das ist wirklich traurig.
Und deswegen sehe ich in diesen Bewegungen durchaus echt hauptsächlich positive ja. Sachen, ne? Also es gibt auch transhumanistische, philosophische Ideen
ja.
dazu und so.
Viel Geldmacherei.
Geht's auch
in
viel Geldmacherei,
ja.
Riesenmärkte, aber worum es
ja.
eigentlich geht, ist um Eigenverantwortung und um Prävention.
Ja.
Und wenn man dann halt eben zeigen kann, auch im Rahmen jetzt der Einsparungen im Gesundheitssystem, die dich treffen, die mich, ich bin in einer Privatpraxis, ein
ne, ja.
bisschen peripher treffen, müssen wir trotzdem darlegen können, hey, Physiotherapie bringt was, wir sparen Kosten ein und dann können wir Wearable-Daten nutzen, Biohacking nutzen, bei der der typische Kassenpatient, der gibt seine Karte, der weiß nicht, ich kriege eine Rechnung nach Hause, wenn ich irgendwas in Anspruch genommen habe. Ja, und deswegen Eigenverantwortung ist wirklich das, worum es dann eigentlich geht. Aber zusammen mit der Arzt eigentlich auch als Coach, als Informationsaufbereiter, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft.
Ja. Ich glaube, und ich hatte letztens einen schönen Spruch von einer bekannten Kollegin gehört, sie hat gesagt, wenn ich es schaffe, Patienten und Patientinnen für Prävention zu begeistern und darüber auch Geld generiere, habe ich mehr Zeit in den kassenärztlichen Gesprächen, um dann auch Prävention und Gesundheitsfürsorge zu fördern. Und das fand ich eigentlich auch einen guten Ansatz. Ne?
Ja.
Also das ist ja das, was mit den Einsparungen kommen wird. Wir haben noch weniger Zeit für Prävention und das ist für mich unverständlich. Unverständlich, ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Ja, und ich freue mich auf unser Laborexperiment.
Ich bin gespannt, ja.
Mach's gut, Chris.
Danke.
Ciao.